Ihr Lieben, kennt ihr folgende Situation? Euch beschäftigt seit langem ein Projekt. Vielleicht ein Schulabschluss, vielleicht eine Projektarbeit im Studium oder in der Arbeit, vielleicht eine Veränderung im Haus oder in der Wohnung, im Garten. Ihr habt schon so ein richtiges Zielbild vor Augen. Und wenn ihr ehrlich seid, freut ihr euch schon innerlich auf diesen Zustand. Es macht euch richtig Freude und ihr seht diesen Weg vor Augen, den ihr gehen müsst, um dieses Ziel zu erreichen. Und dann kommt alles anders als geplant. Und dieses Zielfoto zerbricht in ganz viele Teile. Ich weiß nicht, wer es von euch nachvollziehen kann. Ich bin jemand, ich plane mein Leben 3 Jahre voraus und es kommt immer nicht so, wie ich denke. Vielleicht geht es dem einen oder anderen auch so. Und an dieser Stelle habe ich einen ganz kleinen Trost für uns, denn wir sind nicht allein. Petrus hat genau diese Situation durchlebt. Eine Situation, die nicht nur seine Vorstellungen zerplatzen lassen hat, sondern die ihn auch aufgefordert hat, komplett umzudenken. Jesus war mit seinen Jüngern schon eine ganze Weile unterwegs. Sie sind auf dem Weg nach Jerusalem. Für Jesus ist es sein letzter Weg vorm Tod, aber das wissen die Jünger noch nicht. Und die Jünger erleben mit Jesus auf diesem Weg, wie er Kranke heilt, wie er Blinden plötzlich wieder das Augenlicht gibt, er tut Besessene und belastete Menschen befreien und es geht sogar so weit, dass er Tote auferweckt. Die Jünger erleben hier eine Kraft, diese Kraft Jesu, die ihr kompletten Verstand übersteigt. Und sie sehen in Jesus immer wieder diesen Retter, der ihnen versprochen wurde. Diesen Messias, der von denen schon die Opas und die Uropas erzählt haben. Und sie sehen in Jesus immer wieder diesen Mann, diesen Retter, der sie irgendwann von diesen lästigen Römern befreien wird. Der sie in ein Leben führt, voller Selbstbestimmtheit und Freiheit. Das war das Bild des Petrus, das er von Jesus und dieser Reise hatte. Er lebte auf einem Befreiungskampf hin und sie als Jünger durften in der ersten Reihe mit dabei sein. Und so war es auch gar kein Problem für ihn, als Jesus ihn fragte, für wen haltet ihr mich eigentlich, zu sagen, hey Jesus, du bist der Christus, du bist der Sohn Gottes. Und genau in dieser Situation holt Jesus seine Jünger her und sagt, setzt euch hin, ich möchte euch unterrichten. Und ich lese dazu Markus 8, die Verse 31 bis 38. Jesus sprach mit seinen Jüngern zum ersten Mal darüber, dass der Menschensohn vieles erleiden müsse und von den Ältesten, den führenden Priestern und den Schriftgelehrten verworfen werde. Er werde getötet werden und 3 Tage danach auferstehen. Klar und offen redete er darüber. Da nahm Petrus ihn beiseite und versuchte mit aller Macht, ihn davon abzubringen. Aber Jesus wandte sich um, sah seine Jünger an und wies ihn scharf zurecht. Geh weg von mir, Satan, denn was du denkst, kommt nicht von Gott, sondern ist menschlich. Dann rief Jesus die Volksmenge samt seinen Jüngern zu sich und sagte, wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen und um des Evangeliums willen verliert, wird es retten. Was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen, wenn er selbst dabei unheilbar Schaden nimmt? Denn was könnte ein Mensch als Gegenwert für sein Leben geben? Wer in dieser von Gott abgefallenen und sündigen Zeit nicht zu mir und meinen Worten steht, zu dem wird auch der Menschensohn nicht stehen, wenn er mit den heiligen Engeln in der Herrlichkeit seines Vaters kommt. Ich bete. Vater, hab Dank für dein Wort. Hab Dank, dass wir immer wieder reinschauen dürfen, dass wir da drin einfach ja, deinen Willen erkennen dürfen. Möchte ich bitten, dass du jetzt einfach dieses Wort segnest und dass du uns zeigst, was du uns heute sagen möchtest. Amen. Ihr Lieben, ich möchte mit euch drei Punkte anschauen in diesem Text, die nicht nur Petrus zu einem radikalen Umdenken fordert, sondern ich glaube auch uns heute. Der erste Punkt ist der Weg, den Jesus für diese Welt geht. Immer wieder wird deutlich, dass wenn wir den Weg von Jesus anschauen, dass er versucht, den Leuten zu erklären, was es bedeutet, in dieser Beziehung zu Gott zu leben. Wie Reich Gottes auch funktioniert. Immer wieder zieht er dazu Gleichnisse her und unterrichtet die Menschen darin, was Gott für ein Herz für sie hat. Und jetzt? Jetzt wird er plötzlich ernst. In der Bibel steht, er redet ganz offen. Hier werden keine Gleichnisse oder Vergleiche hergezogen. Und was die Jünger hier hören, das passt überhaupt nicht zu dem, was sie erleben. Und vor allem passt es noch lange nicht zu ihrem eigenen Plan. Jesus spricht hier nicht von einem Aufstand oder einem Befreiungskampf. Er spricht hier von einem Weg, der für Petrus schwach und hoffnungslos wirkt. Ein Weg, bei dem er ausgegrenzt, ausgelacht, bespuckt, verspottet und am Ende sogar getötet wird. Und das auch noch von hohen und angesehenen Juden, die eigentlich genauso wie die Jünger auf diesen Retter warten. Das kann doch nicht sein. Doch Jesus geht über dieses Unverständnis drüber und lehrt weiter, dass es nicht das Ende sein wird, sondern am Ende wird seine Auferstehung stehen. Wir heute wissen, dass dieses Kreuz sowas von notwendig war, um für unsere Sünden, für unsere Fehler, für dieses Leid hier auf der Erde, für das, wo wir uns gegenseitig verletzen, wo Streit in unserer Mitte ist und auch in dieser Beziehung zu Gott, um diese Sünden reinzuwaschen und Vergebung plötzlich möglich zu machen, dass wir überhaupt in diese Heiligkeit eintreten können, die Gott verkörpert, die Gott selber ist. Jesus macht durch diese Unterrichtseinheit den Jüngern nochmal seine Rolle klar, die er eigentlich als Retter, als Messias für diese Welt hat. Doch für Petrus ist es nicht zusammenzudenken. Und in seiner Reaktion wird der zweite Punkt deutlich. Und das ist die Rollenverteilung. Ich weiß nicht, was ihr für eine Streitkultur zu Hause habt. Das ist immer ein spannendes Thema. Also Petrus ist wohl ein sehr impulsiver Mensch, würde ich sagen. Petrus passiert es an dieser Stelle sogar, dass er ausrastet. Das, was er hier hört, das lässt ihn nicht kalt und das kann er auch nicht einfach abnicken. Im Gegenteil, dieser Unterricht von Jesus lässt ihn an dieser Stelle vergessen, wer er eigentlich ist. Er nimmt Jesus zur Seite und sagt, hey, was soll das eigentlich? In der Bibel steht, dass er ihn anfährt, dass er ihn tadelt, dass er eigentlich hingeht, Jesus zur Seite nimmt und ihn zurechtweist. Ich habe mir überlegt, wie das wäre, wenn jemand aus der Schule kommt, weiß nicht, vielleicht die Kinder oder die Enkelkinder, und dann sagen sie, ja, heute habe ich einfach mal den Lehrer so richtig zur Seite genommen. Ich habe ihm jetzt heute mal erklärt, dass das, was er da unterrichtet, mir überhaupt nicht gefällt. Und ich habe ihm gesagt, dass er was anderes unterrichten soll. Ich glaube, es wäre eine spannende Situation. Also mich würde interessieren, wie der Lehrer damit umgehen würde. Doch irgendwie ist verständlich, wenn wir sehen, dass eigentlich gerade dieses Bild von Petrus komplett zerbricht. Er sieht statt dieser Stärke plötzlich eine Schwäche. Er sieht Scham, er sieht Tod, er sieht Hoffnungslosigkeit. Und ganz ehrlich, wer von uns hätte sich in diesem Moment gerne auf die Seite von Jesus gestellt? Jesus findet hier allerdings sehr harte Worte für Petrus. Und wir merken, er meint es unglaublich ernst. Und er redet nicht nur mit Petrus, sondern er redet mit allen Jüngern. Er möchte, dass sie es alle verstehen. Hier geht es nicht um ein Sonntagsessen, ob wir einen Auflauf kochen oder einen Braten. Hier geht es um unser Leben. Hier geht es um das Leben von den Jüngern. Und Jesus sagt zu Petrus, weiche von mir, Satan, denn du denkst menschlich und nicht göttlich. Jesus betitelt Petrus hier als seinen größten Gegner. Und ich habe mich gefragt, ist es nicht ein bisschen übertrieben? Aber hier wird die Ernsthaftigkeit deutlich. Das, was Petrus hier macht, diese Denkweise von Petrus, arbeitet gegen diesen Heilsplan Gottes und stellt sich komplett quer. Das, was eigentlich Satan verkörpert. Und Jesus erklärt, hey, so wie du denkst, das ist komplett menschlich, aber es ist so wichtig, dass ihr anfangt, eine göttliche Perspektive einzunehmen. Und ich frage mich, wie oft denken wir menschlich? Ich habe den Eindruck, dass was Petrus hier passiert, das passiert mir Tag für Tag aufs Neue. In erster Linie denke ich an meine Wahrheiten, an meine Ideen, an meine Gedanken, an meine Sehnsüchte, an meine Wünsche und ich wünsche mir, dass Gott sie segnet. Wir beten und erwarten, dass Gott unsere Wünsche erfüllt, so wie wir es uns vorstellen. Und wir denken kein einziges Mal darüber nach, was eigentlich Gottes Pläne sind. Ob er vielleicht einen anderen Weg mit uns gehen möchte. Und an diesen Stellen fangen wir ganz oft an zu klagen und Gott zu fragen, was das eigentlich soll. In manchen Bibelübersetzungen heißt es, weiche hinter mich, Satan. Weiche hinter mich, Satan. Geh zurück in die Nachfolge. Lass Jesus vorauslaufen und folge nach. Und das Schöne ist, dass es hier eine ganz, ganz barmherzige Haltung von Jesus ist, die er Petrus entgegenbringt. Er sagt nicht, geh weg, ich möchte von dir nichts mehr wissen, sondern er setzt ihn wieder in diese Beziehungsordnung zurück, in die er ihn berufen hat. Ich habe den Eindruck, dass das tatsächlich die herausforderndsten Dinge in unserem Leben sind. Ob wir jemand nachfolgen wollen. Nachfolgen bedeutet nicht im Leben vorauszurennen, sondern hinterherzulaufen. Und ganz ehrlich, das ist ein sehr unmoderner Gedanke. Wir machen gern als Menschen Pläne. Wir schreiben so eine Liste, was wir gerne hätten. Und dann wünschen wir uns, dass Jesus unterschreibt und das Ganze segnet. Aber was Jesus hier in dieser Rollenverteilung verständlich macht, ist, dass es eigentlich anders laufen sollte. Eigentlich gibt er uns ein leeres Blatt und sagt, Anne, vertraust du mir? Vertraust du mir dein Leben an? Dann unterschreib und ich werde dein Leben schreiben. Nach meinem Willen. Sind wir dazu bereit? Sind wir bereit, trotz aller unserer Ideen, unserer Gedanken, unseren Wünschen hinter Jesus Platz zu nehmen? Da kommt immer die Frage auf, was bringt es mir denn? Jesus legt hier auch die Karten einfach offen auf den Tisch und gibt den Menschen genau diese Antwort: Was bringt's mir denn? Der dritte Punkt: Einsatz und Gewinn. Jesus holt alle Leute zusammen, die da in der Umgebung sind, seine Jünger, die Menschen darum, und er fängt an, ihnen zu erklären, was er meint. Und was hier vor allem anderen steht, ist, dass diese Nachfolge, die Jesus beschreibt, freiwillig ist. Er sagt, wer mir nachfolgen will. Er sagt nicht, wer mir nachfolgen muss, sondern wer will. Es wird niemand gezwungen und es ist eine freie Entscheidung, ob Jesus in deinem und in meinem Leben eine Rolle spielt oder nicht. Und dabei wird er sehr, sehr ehrlich. Er zeigt uns auf, was diese einzelnen Entscheidungen auch mit sich bringen. Der Einsatz ist, dass Jesus sagt, verleugne dich selbst und nimm dein Kreuz auf dich. Ist die Frage, was das bedeutet. Sich selbst verleugnen bedeutet, seine eigenen Vorstellungen vom Leben, seine Ideen, seinen Willen aufzugeben. Wenn wir in unsere Gesellschaft schauen, ist das nicht üblich. Da darf man sich selber entfalten und man ist selbstbestimmt unterwegs. Und wehe, man ist nicht selbstbestimmt unterwegs, dann ist es ziemlich uncool, würden die Jugendlichen sagen. Denn es bedeutet, sich selbst zu verleugnen, tatsächlich diese Freiheit, sich selber bestimmen zu wollen, aufzugeben. Wenn wir uns vorstellen, dass dieser Stuhl unser Leben ist, dann ist die Frage, sitze ich auf diesem Stuhl und bestimme mein Leben, bestimme, was ich mache, was ich tue, was ich will? Oder setze ich Gott auf diesen Stuhl und sage, mein Leben gehört dir? Sich selber zu verleugnen bedeutet, Gott diesen Stuhl zu überlassen. Und dann ist es nicht mehr mein Leben, sondern dann ist es Gottes Leben, das er mir geschenkt hat. Und dann ist es nicht mehr meine Begabung, sondern dann ist es Gottes Begabung. Es ist nicht mehr meine Familie, es ist Gottes Familie. Und es ist nicht mehr meine Firma, es ist nicht mehr mein Haus, es ist nicht mehr mein Geld, es ist nicht mehr mein Auto. Es ist alles Gottes Sache. Und dann ist die Frage, bin ich bereit, Gott alles hinzuhalten und zu sagen, hey, du darfst damit machen, was du willst. Ich würde sagen, das ist schon sehr herausfordernd. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich finde es herausfordernd, aber Jesus ist noch nicht fertig. Er sagt, wer mir nachfolgen will, der darf dann auch noch sein Kreuz auf sich nehmen. Als Jesus sein Kreuz nach Golgatha getragen hat, da wurde er ausgelacht, er wurde bespuckt, er wurde verspottet und am Ende wurde er getötet. Eigentlich war er das größte Opfer damals, das man sich vorstellen kann. Und wenn wir heute als bekennende Christen leben, dann kann uns das auf ähnliche Weise passieren. Manche Menschen werden verfolgt dafür, dass sie an Jesus Christus glauben. In unserer Gesellschaft ist eher so, dass wir vielleicht ausgelacht werden, weil wir eine andere Haltung zu Sexualität oder Partnerschaft haben. Weil es für uns nicht okay ist, unehelich unterwegs zu sein, sondern weil wir glauben, dass Ehe ein heiliger Rahmen ist, den Gott geschaffen hat. Es kann sein, dass wir ausgelacht werden, weil wir um Vergebung bitten, weil wir einen Fehler gemacht haben und dadurch Schwäche zeigen. Und genauso kann sein, dass wir irgendwo anecken, weil wir sagen, dass diese Maßstäbe, diese Werte, die in der Bibel stehen, für uns gelten. Und die Leute sagen, jetzt glauben die an einen altes, verstaubtes Buch. Wenn wir nach Gottes Willen fragen, werden unsere Werte oft anders sein als die der Gesellschaft. Und dabei haben wir so viel zu gewinnen. Es lohnt sich so. Jesus sagt an dieser Stelle, wer bereit ist, mir nachzufolgen, mich auf diesen Thron zu setzen und mir sein Leben, sein Hab und sein Gut zu geben, der wird leben. Und an demjenigen hat der Tod keine Macht mehr. Wenn wir Jesus im Herzen haben, dann werden wir vielleicht körperlich sterben, aber der Tod hat keine Macht an uns, wir werden ewig leben. Jetzt sagt der ein oder andere vielleicht von euch, ja super Anne, ich lebe doch schon. Ja, das stimmt. Ich glaube, wir leben manchmal physisch. Wir sind da, das Blut fließt durch unsere Adern und gleichzeitig erleben wir aber, dass wir Sehnsüchte im Leben haben, dass wir Begierden im Leben haben, die kein anderer Mensch stillen kann, nicht mal unser Ehepartner. Und wir erleben, dass alles um uns herum in unserem Leben vergänglich ist, auch wenn es gut gebaut ist, made in Germany. Und Jesus führt uns hier was ganz, ganz Logisches vor Augen. Er sagt, wer an seinem Leben festhält auf der Erde, der ist Vergänglichkeit ausgesetzt. Wer aber sein Leben mir gibt, der wird leben in Ewigkeit. Der wird zurückkommen in eine Beziehung, für die der Mensch eigentlich geschaffen ist. Oder wer von uns ist in der Lage, sich selber wieder Leben einzuhauchen, geschweige denn, sich ein zweites Leben zu kaufen? Wer Gott vertraut, der kommt wieder zum Ursprung zurück, zu dem, wofür er eigentlich geschaffen ist. Und Gott sagt in der Bibel, er ist die Quelle des Lebens. Und diese Quelle des Lebens hat ein Herz, ein liebendes Vaterherz, das uns rundum versorgen möchte. Wer Jesus sein Leben gibt, der ist versorgt. So heißt es in der Bibel und ich erlebe es immer und immer wieder. Und er ist versorgt körperlich, geistlich und seelisch. Diese Sehnsüchte in uns kann nur Gott stillen. Und Jesus wird an dieser Stelle nochmal offen und ehrlich. Er sagt, Leute, ich werde am Ende wieder wiederkommen in dieser Herrlichkeit, die ich euch schon versucht habe, näher zu bringen. In dieser Herrlichkeit, die mir Gott gibt. Und wenn ich wiederkomme, dann werde ich mich genau zu den Leuten stellen, die mir ihr Leben überlassen haben. Und das Verrückte ist, dass wir Menschen oft sehr, sehr kurzsichtig sind. Uns fällt es so schwer, die Dinge loszulassen und Gott alles anzuvertrauen, weil wir denken, dass wir dadurch Verluste machen. Wir denken, ich kann Gott doch nicht mein Geld, mein Auto, mein Haus, meine Familie, meine Firma geben. Das, was mir eigentlich im Leben Sinn und Hoffnung gibt, das vielleicht auch mein Ego pusht oder mir Anerkennung gibt. Doch Jesus sagt ganz klar, Leute, das ist menschlich gedacht. Göttlich gedacht stellen wir uns mit diesem Schritt, Gott unser Leben anzuvertrauen, in diese eigentliche Beziehung zu unserem Schöpfer, die uns heiligt und vollkommen macht, die uns Identität gibt. Wir stellen uns in diese Beziehung, die es uns möglich macht, dankbar und wertschätzend mit dem umzugehen, was Gott uns überhaupt anvertraut. Und wir stellen uns in eine Beziehung, die uns bevollmächtigt, genauso wie Jesus Blinde das Licht, das Augenlicht wiederzugeben. Lahme gehen sehen zu können, Kranke zu heilen, Besessene gesund zu machen und Tote aufzuwecken. Es ist eine Beziehung, die auch unsere Grenzen sprengen wird und die eine Sache tut und das auch jetzt schon hier auf Erden, das Reich Gottes mitten unter uns bringt. Diesen Frieden, den Gott uns schenken möchte, wird dadurch Wirklichkeit. Und so wird dieses zerbrochene Bild, das der Petrus hat, zu einem herrlichen, strahlenden Bild, das schöner ist, als er sich das jemals hätte vorstellen können. Wenn wir Jesus unser Leben anvertrauen, dann wird unser Leben größer und strahlender werden, als wir uns das vorstellen können. Wir werden erst wirklich das entfalten können, was in uns steckt. Lasst uns dieses Geschenk annehmen. Lasst uns Jesus jeden Morgen unser Leben hinhalten. Und lasst uns in allen Bereichen unseres Lebens nach seinem Willen fragen. Nach dem Willen, der uns Leben schenkt. Amen.